SRF 1. SRF 1.
Das ist der Treffpunkt, die Sendung, die man nicht nur hören kann, sondern auch mitreden. Wir freuen uns über Mails via unsere Internetseite srf1.ch, Mail ins Studio oder über eine Telefonsendung 0848 440 222, wenn Sie möchten, Ihre Geschichte einbringen oder einen Aspekt, der Ihnen wichtig ist. Es geht heute um Medizin, es geht um Medikamente, wie das man die entwickelt und was für eine Rolle das der Zufall dabei kann spielen. Das hier ist eines der prominentesten Beispiele.
To your doctor about Viagra, America's most prescribed treatment for erectile dysfunction.
Es geht um eine kleine blaue Pille mit einer grossen Wirkung. Eine, die vor 20 Jahren auf den Markt kam, ist Viagra. Eigentlich nie das Potenzmittel entwickelt wurde, dass es das kann. Das ist erst später zufällig rausgekommen und hat das Medikament zum Hit gemacht. Die Geschichte von Viagra ist nur eine von ein paar, die der Zufall mitgespielt hat und wo sie heute vielleicht zum Schmunzeln bringt. Die Viagra-Geschichte erzählen wir gerade nach den Bengals. Hier auf SRF 1. If she knew what she wants.
Thank you.
Freitagvormittag mit SRF 1. Das ist der Treffpunkt. Ich bin Christina Lang und mit mir im Studio ist die Produzentin von dieser Sendung Barbara Meier. Eine kleine blaue Pille, um die geht's. Die feiert nämlich heuer, dieses Jahr, ihren 20. Geburtstag, Viagra. Heute ist Viagra das berühmteste Potenzmittel der Welt. Das ist allerdings etwas, wo man bei der Entwicklung nicht damit gerechnet hat.
Gar nicht. Vor allem darum, weil das Medikament eigentlich gar nicht als Potenzmittel gedacht war. Der Wirkstoff Sildenafil hätte 1989 ein Herzmedikament werden sollen, um Gefäße im Herz zu entspannen und zum Helfen bei Beschwerden von Angina pectoris. In den Tests war der Wirkstoff aber ein rechter Flop und die Forscher die haben den Wirkstoff schon fast abgeschrieben.
Aber eben nur fast. Heute ist der Wirkstoff ja sehr beliebt, einfach nicht als Medikament fürs Herz.
Genau. Den Forschern ist dann nämlich aufgefallen, dass Testpersonen das Medikament nicht mehr haben wollen zurückgeben wollten, obwohl es ja eben ein Herzmedikament war, das eigentlich ein Flop war. Sie haben das Medikament super gefunden, wegen einer ganz besonderen Nebenwirkung, wegen der starken und langen Erektionen, die sie damit hatten. Es gibt sogar Leute gegeben, die sind ins Labor eingebrochen, um an den Wirkstoff herzukommen. So geht einmal die Legende. Ja, der Rest ist Geschichte. Die Pharmafirma Pfizer hat Sildenafil als Potenzmittel nochmal genau angeschaut. Man hat schon in der Testphase hunderte von Dankesbriefen bekommen von glücklichen Männern. Die Reaktionen die waren der Wahnsinn, hat der britische Forscher, der Dr. Ian Osterloo, vor ein paar Jahren WDR erzählt.
Bei der ersten Studie in Bristol riefen aber Patienten an und sagten, ich brauche mehr von dem Zeug, wo bekomme ich es? Ich hatte seit Jahren keinen Sex mit meiner Frau. Ihr könnt mir nicht meine Sexualität zurückgeben und sie dann wieder wegnehmen.
My sex life back and then take it away again. 1998 ist der Wirkstoff dann unter dem Namen Viagra rausgekommen in den USA und Europa und es ist eine riesige Erfolgsgeschichte. Noch im gleichen Jahr sind 9,5 Millionen Rezepte für das Medikament ausgestellt worden, viel mehr, wie man gedacht hat und bis heute haben schon über 64 Millionen Männer zusammen total 3 Milliarden von dieser Potenzpille geschluckt.
Eine kleine blaue Pille mit so einer Wahnsinnsgeschichte. Entstanden aus der Nebenwirkung von etwas, wo man als Mittel gegen Herzprobleme getestet hat. Lustig ist ja, dass man bei Viagra selber auch wieder Nebenwirkungen gefunden hat. Der Wirkstoff von Viagra funktioniert nicht nur gut für Männer, sondern auch für Blumen. Schnittblumen. Wenn man den Wirkstoff im Wasser in den Vasen auflöst, dann hebt die Blumen deutlich länger. Geschichten, die der Zufall mitgespielt hat, gibt es noch mehr, wenn es um die Entwicklung von Medikamenten geht. Penicillin und Pocken, das sind nur zwei Stichworte. Zu denen gehören wir gerade mehr, hier im Treffpunkt, am 20 ab 10.
Nothing else. Did you take a wrong turn to pass me by? Or did you mean to walk past and catch my eye? 'Cause you were acting kinda shy. Then I took a chance and asked you out. For a month we circled roundabouts. I was falling faster than the speed of light. So last night when I saw you out in another man's arms, it cut like a knife. Now I'm standing here alone on the street where we first met. I'm falling deeper trying to get you out of my head. Staring at my phone, hoping someday you'll call it. I only knew I loved you when I watched you go. Looking back, I wonder, did I try? Try enough or was I petrified? Was running through my mind. Oh, it ain't easy acting like I'm fine. Yeah, it tears me up, it's holding you tonight. Did I let you pass me by? 'Cause that night when I saw you out in another man's arms, it cut like a knife. Now I'm standing here alone on the street where we first met. I'm falling deeper trying. For a year it tore me up inside, but I still think of you sometimes. Now I'm standing here alone on the street where we first met. I'm falling deeper trying to get you out of my head. Staring at my phone, hoping someday you'll call it. I only knew I loved you when I watched you go. I'm standing here.
Wenn der Zufall mitspielt, wenn es nicht gibt, der Zufall, dann ist das doch immer wieder erstaunlich, wenn man an jemanden denkt und dann läuft man per Zufall einen Tag später in die Person rein. Oder wenn man per Zufall in der Ferien hunderte von Kilometern von daheim weg jemanden antrifft aus dem gleichen Quartier. Dass in der Medizin zufällig etwas passiert, das ist häufiger, als man vielleicht denkt. Nicht nur Viagra, wie wir vorhin gehört haben, gibt es nur dank einem Zufall. Auch ein Haufen andere medizinische Fortschritte haben wir dem Zufall zu verdanken. Die Kathrin Zöffel ist SRF-Wissenschaftsredaktorin und sie hat ein paar Beispiele für uns zusammengetragen. Ich kann mit ihr reden können. Und das Spannende daran ist, alle die Zufälle haben etwas gemeinsam.
Ja, genau. Es braucht nämlich immer jemand, der sich traut, sich auf solche Zufälle einzulassen und dann auch dran zu bleiben. Das gilt zum Beispiel auch für eine der ganz, ganz wichtigen Entdeckungen in der Medizin. Ohne die würden wir heute noch sterben an ganz simplen, einfachen Infektionskrankheiten.
Du redest von Penicillin, vom ersten Antibiotikum.
Ja, genau. Das war der Schotte Alexander Fleming, der forschte damals eigentlich an Bakterien in London, genauer gesagt an Krankheitserregern. Das war 1928. Der hatte Bakterienkulturen angelegt, also wollte, dass die Krankheitserreger wachsen, hat aber nicht so richtig aufgepasst, waren Pilz drin, die waren verschimmelt. Und dann wollte er sie schon wegwerfen und sieht, dass die Bakterien überall da, wo der Pilz drin ist, dass sie da nicht mehr wachsen. Und dann probiert das aus, ob der Pilz vielleicht wirklich regelmäßig Bakterien töten kann. Er probiert es bei Staphylokokken, bei Meningokokken, beim Diphtheriebakterium. Und tatsächlich dieser Pilz namens Penicillium notatum, der tötet Bakterien und den Stoff, den er da vermutet, als quasi wirkendes Agens, den nennt er Penicillin.
Und mit dem Penicillin geht er dann kurz darauf auf Patienten los?
Das hat dann noch eine ganze Weile gedauert. War vielleicht doch ein vernünftiger Mann. Es war erst 12 Jahre später, dass Kollegen von ihm den Stoff wirklich isoliert haben, das Penicillin. Und am 12. Februar 1941 ist zum ersten Mal ein Mensch mit diesem Antibiotikum behandelt worden. Und ja, ich finde, das ist mit Sicherheit der spektakulärste Zufallsfund in jüngerer Zeit. Aber was mich jetzt wirklich überrascht hat, dass einige dieser medizinischen Zufallsentdeckungen, die sind noch viel älter.
Nämlich?
Ja, bei der Entdeckung, die ich gerade im Kopf habe, da geht es um Kühe, ums Melken und um Frauen, die melken.
Das klingt interessant, aber jetzt musst du uns ein bisschen erklären, um was es genau geht und was es zu tun hat mit Medizin.
Ja, die Geschichte, die spielt wieder in England, Ende des 18. Jahrhunderts, also wirklich deutlich früher. Und der Arzt Edward Jenner, der lebt auf dem Land und merkt, Frauen, die Kühe gemolken haben oder regelmäßig Kühe melken, die bekommen keine Pocken. Und damals waren Pocken noch wirklich verbreitet und vor allem gefährlich, also eine tödliche Krankheit. Und ja, dieser Arzt, der bekommt also mit, diese Frauen, die sind quasi gegen die Pocken immun. Er vermutet dann, das muss etwas mit den Kühen zu tun haben und sah, diese Frauen, die steckten sich auch mit irgendwas bei diesen Kühen an, sowas Ähnlichem wie Pocken, und sie wurden auch krank, aber lang nicht so schlimm. Und wenn dann echte Pocken in der Gegend die Runde machten, dann waren die Frauen geschützt.
Interessante Beobachtung. Aber wie ist der weitergegangen? Was hat der Arzt daraus gemacht?
Er hat ein Experiment gemacht, eigentlich auch ein schlaues Experiment, aber ganz ehrlich, das Experiment, das macht mir eher Gänsehaut. Er hat nämlich einfach den Sohn seines Gärtners als Versuchskaninchen benutzt. Er hat die Haut des Jungen angeritzt, Sekret von kranken Kühen draufgeschmiert. Der Junge wird krank, aber nicht sehr. Und später macht er das Gleiche nochmal mit Sekret von Menschen, die Pocken hatten. Also dann wirklich was Gefährliches. Wenn das schiefgegangen wäre, dann hätte der Junge Pocken bekommen und wäre daran gestorben wahrscheinlich. Aber siehe da, der Junge bleibt verschont und ja, das war im Grunde genommen die erste Impfung der Welt.
Aber ziemlich brutal.
Ja, schon. Und nicht sehr empathisch, dieser Edward Jenner offenbar. Aber ja, neugierig und schlau. Aber es gibt noch eine andere Geschichte, die ich gefunden habe, die ist viel schöner. Da geht es um Lithium. Das ist heute ein wichtiges Medikament für Menschen mit bipolaren Störungen. Das sind Menschen, die zwischen wirklich euphorischen Stimmungen und totaler Niedergeschlagenheit hin und her gerissen werden.
Bei Lithium ist also auch der Zufall im Spiel gewesen. Was hat man denn eigentlich herausfinden oder erforschen, wo man die Wirkung von Lithium entdeckt hat?
Na, immerhin war der John Kay, der die Wirkung von Lithium gefunden hat, tatsächlich dran, bipolare Störungen zu verstehen. Das war sein Ziel. Aber dass er mit Lithium rumprobiert hat, das hatte eigentlich einen ganz anderen Grund. Er hatte nämlich die Vermutung, dass die Kranken vergiftet werden durch Stoffe im eigenen Körper, dass sich da irgendwas ansammelt, was ihnen schadet. Er dachte, das könnte Harnsäure sein und er wollte das an Meerschweinchen ausprobieren.
Das heisst, er hat die Meersäule genommen, hat eine Harnsäure verabreicht, um zu schauen, was da passiert, ob die krank werden. Und wo kommt das Lithium ins Spiel?
Ja, genau, also er wollte denen eigentlich Harnsäure geben, die ist aber schwer löslich, also er hat keine Chance, das denen einfach ins Essen zu mischen oder ins Trinken zu geben, aber eben mit Lithium zusammen, als Lithiumsalz, war die Harnsäure dann löslich und dann konnte er es den Meerschweinchen verabreichen.
Und dann hat er damit gerechnet, dass die Meersäule krank werden.
Ja, aber die Meerschweinchen, die wurden eben nicht krank, also das mit der Harnsäure stimmte wohl so nicht. Aber er dachte erstmal, das Lithium verwässert vielleicht die Giftwirkung, also gab er den Meerschweinchen noch mehr davon. Und dann wurden die Tiere müde, fast lethargisch, und da wird ihm klar, Mensch, ich habe ein Beruhigungsmittel gefunden. Dann hat er damit einen Selbstversuch gemacht, also ein mutiger Mann. Dann einen Versuch mit 10 Patienten, denen hat es auch geholfen, das hat er veröffentlicht. Es waren aber erstmal nur wenige Patienten, ein paar andere Ärzte haben es dann auch noch ausprobiert. Und ja, diese müden Meerschweinchen, die waren tatsächlich der Beginn der bis heute wirksamsten Therapie bei bipolaren Störungen.
Müde Meersäule, Kühe und Pockenimpfung und die Entdeckung von Penicillin. Kathrin Zöffel über Momente in der Geschichte der Medizin, wo der Zufall mitgespielt hat. Es braucht Offenheit und es braucht Mut, um zu erkennen, dass etwas Interessantes, etwas Unerwartetes passiert. Und dann nachher dem nachzugehen, hat sie auch gesagt. Was braucht es denn eigentlich so schnell für Voraussetzungen, dass man zufällig auf etwas kommen kann? und wie häufig ist das? Das möchte ich diskutieren mit unserem Gast heute im Treffpunkt mit dem Medizinhistoriker Florin Kandrau. Das machen wir nach der halben Elf hier auf SRF 1.
Family.
Alana Miles auf SRF 1, Black Velvet. Es war 10:30 Uhr. SRF Verkehrsinformation von 10.32 Uhr in der Region Zürich auf dem Nordring Richtung St. Gallen. Zwischen Affolten und dem Stelzentunnel konnte die Unfallstelle geräumt werden. Und in der Region Zürichsee auf der A3 Richtung Chur zwischen Wollerau und Pfäffikon stockender Verkehr wegen einer Baustelle. Gute Fahrt allen unterwegs. Der Treffpunkt zum Zufall, zu der Forschung, der Medizin, Medikamentenentwicklung, der Wissenschaft im Allgemeinen. Es geht gerade weiter nach der Moondog Show. C'est la vie.
I had a picture of that girl in my heart and in my mind. And I knew that she was somewhere out there all the time. You know these days when you're stalking yourself with a way to go, and you finally decide to walk on and let it all flow. C'est la vie, c'est la vie. Comme un tourbillon, l'amour est venu à Paris. Up, keep on walking, let it flow, move on. And I tell myself it's never too late to let a good times roll. It's been a one of those wasted days when she came along. Saw a pair of big blue eyes and my life changed with her. C'est la vie, c'est la vie. Comme un tourbillon, l'amour est venu à Paris. C'est la vie, c'est la vie. Comme un tourbillon, l'amour est venu et m'a pris.
Freitagvormittag mit SRF 1. Was für eine Rolle spielt der Zufall in der Medizin, wenn es um die Entwicklung geht von Medikamenten?
Und das geht heute bei uns im Treffpunkt 20 Jahre, nachdem Viagra auf den Markt gekommen ist. Wir haben einen Gast in der Sendung. Es ist der Florin Kandrau. Er ist Medizinhistoriker und Professor am Institut für biomedizinische Ethik und Medizingeschichte der Uni Zürich. Guten Morgen.
Grüezi miteinander.
Ich glaube, Sie sind jemand, der das Wort Zufall in dem Zusammenhang, wie wir sitzen, in dieser Sendung brauchen, gar nicht so gerne gehört. Warum nicht?
Für mich geht es in diesem ganzen Thema um die Frage, wie funktioniert Wissenschaft? Funktioniert Wissenschaft mit grossen Entdeckern, also Superhelden der Wissenschaft? Funktioniert Wissenschaft mit Zufall? Das wären dann irgendwie, ich weiß auch nicht, Sternenkonstellationen, die einen Zufall möglich machen. Oder funktioniert Wissenschaft als, wenn man so will, die Industrie, als organisierte Bemühung, irgendetwas zu finden nach bestimmten Regeln. Und je mehr man den grossen Erfinder betont, je mehr man sagt, es ist Zufall, umso weniger kommt ins Bild, dass Wissenschaft eine weltumspannende, extrem gut ausgestattete Industrie mit Beschäftigten ist, die ihren Hunderttausenden nach Lösungen für verschiedene Probleme sucht.
Eine Maschine, die läuft und läuft und läuft. Wir haben mit Viagra angefangen, auch als Aufhänger für die Sendung. Mich nimmt es Wunder, was ist für Sie Ihr persönliches Lieblingsbeispiel dafür, wie etwas Überraschendes gekommen ist?
Also jetzt muss ich gerade sagen, jetzt ist es gerade Viagra, jetzt habe ich mich gerade ein bisschen damit befasst und ich finde es wahnsinnig interessant, weil es genau das verdeutlicht, was ich vorher gesagt habe. Es gibt so eine Legendengeschichte von der Industrie, wir sind aus Zufall auf das gestoßen und oh Wunder, jetzt können wir einen riesigen Moneymaker, also ein riesig profitables Medikament verkaufen. Und dagegen steht eine lange Geschichte von der Frage, was ist eigentlich Impotenz, was ist männliche Sexualität und wie könnte man sie allenfalls beeinflussen. Und diese Geschichte interessiert mich.
Und die wollen wir jetzt auch zusammen ein bisschen aufrollen. Also die Fragen sind da gewesen, das Interesse ist da gewesen und das Wissen darum, dass wenn man etwas findet, das da helfen kann, dann auch viel Geld drin liegt.
Ja, das ist sicher so gewesen. Also in der Geschichte der Sexualität ist die Untersuchung der männlichen Sexualität lustigerweise nicht das zentrale Thema gewesen. Die meisten Sexualwissenschaftler im 20. Jahrhundert haben sich entweder mit Homosexualität befasst oder mit weiblicher Sexualität. Im Fall der männlichen Sexualität kommt Sigmund Freud zu Wort, muss man nennen, als wichtiger Pionier der Sexualforschung in den 20er Jahren. Er verortet Erektionsprobleme in der Psyche. Man muss also Psychotherapie machen, wenn man Erektionsprobleme hat. Das ist der Ausgangspunkt von deren ersten Geschichte von Viagra anfängt interessant
werden. Und wann ist denn die Verortung abgerutscht zu einem anderen Körperteil, also dem Kopf oder dem Sitz der Seele?
Was man immer schon gewusst hat, ist, dass der alternde Mann zunehmend, sagen wir mal, unter Erektionsschwierigkeiten leidet. Das hat man immer schon gewusst. Das hat man auch beim Freud als Teil des Alterungsprozesses einfach akzeptiert. Und wahrscheinlich etwa Mitte 60er Jahre, aber sicher mit dem Anfang der 70er Jahre, fängt sich das an zu verändern. Da fängt die Erwartung an aufzukommen, dass man auch im Alterungsprozess eigentlich noch sollte in allen Bereichen des Lebens so leistungsfähig bleiben, wie man das als junger Mann war. Man fängt an zu rennen. Sport für alle Kampagnen in den frühen 70er Jahren fängt an zu propagieren. Man soll rennen gehen, auch wenn man schon älter ist, auch wenn man vielleicht nicht mehr so schnell ist, weil man auch als älterer Mann oder als älterer Mensch noch rennen kann. Und das erfasst eben auch die Sexualität.
Das ist das, was passiert auch in Sachen Lifestyle. Das wird wichtig. Man ist jung, man ist gesund und man bleibt das lang. Und auf der anderen Seite ist aber auch in der Forschung etwas passiert.
Jetzt gibt es eine Disziplin, die sich neu anfängt, mit Erektionen auseinanderzusetzen. Ursprünglich ist es Psychologie und Psychiatrie, die über das redet und Psychotherapien empfiehlt. Und die Urologen, also die Fachwissenschaftler, die mit dem männlichen Körper sich befassen und insbesondere auch mit seinen Sexualorganen. Die Urologen fangen sich an für Erektionsprobleme interessieren. Und mit dem Interesse gibt es eine breite wissenschaftliche Bewegung, die anfängt, sich zu fragen, ist Erektion nicht eigentlich ein physiologisches, das heisst ein körperliches Problem, das mit Emotionen, wie zum Beispiel Lust, gar nichts zu tun hat.
Und dann fängt man dort durch zu forschen und man überlegt sich auch, wie kann man untersuchen, wie kann man messen?
Ja, das bekannteste Beispiel von dem ist ein Wissenschaftler, der 1983 an einem amerikanischen Forschungskongress sich eine Injektion gegeben hat mit einer Substanz, um eine Erektion zu erzeugen. Und während seinem Vortrag seine eigene Erektion vorgeführt hat, um zu zeigen, dass man auch in einer lustfindlichen Umgebung wie an einem wissenschaftlichen Kongress kann eine Erektion produzieren, wenn man die richtige Substanz spritzt. Auf das aber hat man dann ein Messgerät entwickelt. 1985 gibt es die Entwicklung vom sogenannten Rigi-Scan, der die Härte der Erektion messbar macht. Und erst mit diesen Voraussetzungen kommt man überhaupt in ein Klima hinein, wo nachher so eine Entdeckung wie Viagra eben Sinn macht.
Ich habe ein Interview gelesen, später aus dem 98 mit jemandem, der in diesem Bereich gearbeitet hat und gesagt hat, wir haben schon 2 Jahre im Voraus gewusst, dass da etwas kommt. Es ist in der Luft gelegen.
Ja, das ist eindeutig so. Also, was heisst Zufall? Zufall heisst, dass die Forscher, die diesen Test gemacht haben, nicht unbedingt die Erektion wollen untersuchen. Mhm. Aber dass man mit Substanzen Erektionen probiert hat zu erzeugen, ist klar gewesen. Dass man sich damit befasst hat, ist auch klar gewesen. Und was auch noch wichtig ist, der Begriff Impotenz, der eigentlich psychologisch prägt war, wird ersetzt durch erektile Dysfunktion. Das heisst, es gibt einen neuen, wenn man so will, Krankheitsbegriff. Und auf den neuen Krankheitsbegriff reagiert dann Viagra.
Zugeschneidert, massgeschneidert. Das ist der Florin Gondrau, Medizinhistoriker, Gast im Treffpunkt, wo es um Zufall oder eben nicht geht. Wir haben noch weitere Beispiele, wir reden noch weiter, aber zuerst gibt es Musik von der Amy Winehouse, «Back to Black».
Me and my head high.
So ein Zufall. Oder auch nicht. Vielleicht hören Sie ja ganz vorsätzlich und auch gerne den Treffpunkt auf SRF 1. Heute geht es hier bei uns zwischen 10 und 11 um einen Zufall und was der für eine Rolle spielt in der Medizin, in der Forschung, in der Entwicklung von neuen Medikamenten, was er für eine Rolle gespielt hat in der Geschichte. Wir haben verschiedene historische Beispiele zusammengetragen, wir haben diskutiert, wir haben einen Gast im Studio, den Medizinhistoriker Florin Kondrau, der gerade vorhin gesagt hat, also dafür, dass etwas Außerordentliches passiert, braucht es nicht ein Zufall. Es braucht auch nicht Superheldenforscher, Forscherinnen oder Sternenkonstellationen, sondern es braucht ganz einfache Voraussetzungen.
Man muss sich klar machen, wie Wissenschaft funktioniert. Wissenschaft funktioniert mit Infrastruktur. Man muss Labore haben, man muss vielleicht Universitäten haben oder private Unternehmen, die solche Labore finanzieren. Man braucht einen etablierten Forschungszweig, eben ein Fach, wie zum Beispiel die Urologie, die existiert. Dann gibt es vielleicht auch noch Spezialisierungen, wo dann die Urologie sagt, jetzt konzentrieren wir uns auf ein Problem. Und wenn dann jemand auf etwas stößt, dann gibt es ein Publikum, das das aufnimmt und das sofort erkennt in seinem Potenzial und weiterentwickelt.
Wir haben das zusammen ein bisschen erörtert am Beispiel von vor 20, 30 Jahren, am Beispiel Viagra. Jetzt möchte ich mit Ihnen, Herr Kondrau, noch ein bisschen weiter zurück, rund 200 Jahre zurück, zu den Pocken. Im Beitrag von der Kollegin aus der Wissenschaftsredaktion haben wir gehört, ein Arzt hat sich hat die Beobachtung gemacht, dass Frauen, die Kühe melden, auf eine Art immun sind gegen Pocken und dann dort weitergeforscht. Das klingt wahnsinnig nach einem Zufall.
Ja, also zuerst muss ich einfach sagen, man kann nicht einfach 200 Jahre zurückspringen und das Gleiche wieder beobachten wollen wie bei Viagra. Die wissenschaftliche Landschaft um 1800, also dann, wo der Edward Jenner schafft, ist total anders. Wissenschaft hat nie und nimmer die Bedeutung, die sie heute hat und auch nicht den Organisationsgrad. Es gibt auch kein Labor oder jedenfalls nicht viel Labor und es funktioniert einfach anders. Der Jenner ist ein Arzt, kein Forscher. Er findet das Problem in seiner Behandlung für seine Gruppe von Leuten, für seine Patienten, die er behandelt. Das ist typisches Arztverhalten vom 18. Jahrhundert. Das ist individuelle Medizin vom einzelnen Arzt.
Also dort sind Pocken ein Problem gewesen und er hat eine Lösung gesucht.
Ganz genau. Und er hat die Lösung gesucht, auch wieder vor dem Hintergrund von bereits bekannten Ideen. Erstens ist der Jenner nicht der Erste gewesen, der geimpft hat. Das hat man schon vorher probiert, einfach mit weniger offensichtlichem Erfolg. Aber noch viel wichtiger ist, dass eine englische Botschafterin in Istanbul Traditionsmedizin kennenlernt, wie man in Istanbul mit Pocken umgeht, nämlich durch ein bewusstes Übertragen von der Krankheit in einem möglichst harmlosen Zustand, sprich im Kindesalter. Und mit deren Übertragung, kann die Lady Mary Wortley Montague, so heisst die Frau, kann nicht nur ihre eigene Familie schützen, sondern sie bringt nach ihrer Rückkehr nach England, bringt sie die Tradition vom absichtlichen Übertragen von einer Krankheit als Kinderkrankheit mit nach England. Dem sagt man Variolation, also die absichtliche Übertragung. Das ist die wichtige Vorstufe für den späteren Impfgedanken, weil das die Idee festlegt. Man kann Immunität erzeugen gegen Infektionskrankheiten wie Pocken durch eine bewusste Aussetzung an eine mildere Form. Und typischerweise sind Infektionskrankheiten im Kindesalter harmloser als im Erwachsenenalter. Und darum funktioniert das auch nur, wenn man die absichtliche Übertragung schon im Kindesalter macht. Das war riskant gewesen, sind auch Leute gestorben, sind auch Kinder gestorben an dem. Und das, was dann der Jenner letztlich dann weiterentwickeln kann oder begründen kann, ist etwas, wo man nicht mehr so leicht daran stirbt, weil eben Kuhpocken nicht eine menschliche Pocken auslösen und darum harmloser verlaufen, auch dann, wenn man krank wird. Das ist eigentlich seine Leistung, dass er die Übertragung von dieser Idee mit einem anderen Material dann hat können, ausprobieren. Das ist eigentlich seine Leistung.
Ein Blick zurück in die Geschichte mit dem Medizinhistoriker, der ein bisschen relativiert, was wir wahrnehmen als Zufall. Und jetzt möchte ich aber mit Ihnen zum Schluss, Herr Kondrau, auch noch einen Blick führen machen in die Zukunft. Dass man auf neue Ideen kommt, dass man gezielt weiterentwickeln kann, dass Innovation möglich ist in der Wissenschaft, im Besonderen in der Medizin, bei den Medikamenten. Was braucht es da dafür?
Also die wichtigste Studie, finde ich, der wichtigste Gedanke, den man für das muss haben, kommt von einer historischen Studie über Pasteurisierung im 19. Jahrhundert, also wo es um den Louis Pasteur...
Sie nennen uns doch wieder zurück, ja?
Ja, immer. Es tut mir leid, ich bin halt Historiker. Die Studie argumentiert, der Pasteur hat nicht einfach eine geniale Idee gehabt, sondern er hat seine Idee so überzeugend vorgetragen, dass man ihm angefangen hat zu glauben, obwohl die Idee noch gar nicht wasserdicht abgesichert war. Durch die Überzeugung hat er Kapital können mobilisieren, das ihm geholfen hat, weitere Forschung zu machen, die erst das erbracht haben, was er eigentlich versprochen hat. Dem sagt man, oder das Buch heisst «Pasteurisierung von Frankreich», mhm, weil er eben das ganze Land überzeugt hat von dem. Und ich glaube, von dem ausgehend muss man sagen, etwas, was ganz wichtig ist, ist, dass man überhaupt eine Problemdefinition hat. Da sind die Ärzte relativ gut, neue Diagnosen zu schaffen, neue Krankheitskategorien zu schaffen, für die nachher Innovation kann entstehen. Das ist aber dann vielleicht eine Kategorie, die es vor 50 Jahren noch gar nicht gegeben hat oder vor 100 Jahren noch gar nicht gegeben hat. Das ist mal das Erste. Es braucht eine klare Problemdefinition. Dann braucht es Infrastruktur. Man kann eine Industrie auffahren, grosse, teure, multinationale Konzerne auffahren. Die sind aber typischerweise nicht mehr so starke Innovation, weil sie bürokratisieren. Sie sind nicht mehr so innovationsfreundlich. Mhm. Und was jetzt im Moment beobachtbar ist, ist, dass die Industrie anfängt zunehmend als Geldgeber funktionieren für kleine Start-up-Firmen. Dass die Start-up-Firmen die neuen Ideen ausprobieren. Und die neuen Ideen dann übernommen werden von der Industrie, wenn sie vielversprechend wirken. Also das Aufbauen von einer Start-up-Struktur, indem man zum Beispiel einen Science Park in Schlieren baut oder so etwas, das ist wahrscheinlich schon eine sehr interessante Idee, um innovative Gedanken zu fördern. Nur, man muss immer wissen, ein riesiger Teil der Wissenschaft ist Routineforschung, Standardforschung, die zu nichts führt. Die Idee, dass jeder Wissenschaftler die grosse Entdeckung machen kann, ist eine Idee, die wahrscheinlich den Legenden entspricht, aber nicht der Realität.
Aber Legenden hört man immer wieder gern. Dankeschön für den Einblick in die Realität und in die Geschichte. Florin Gondrau, Medizinhistoriker vom Institut für biomedizinische Ethik und Medizingeschichte von der Uni Zürich. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, um hier ins Ende zu kommen. Danke auch allen Hörerinnen und Hörern, die gemailt haben, angerufen haben und die vielleicht jetzt Lust bekommen haben, um noch ein bisschen mehr stöbern in den Geschichte in der Vergangenheit, vor allem auch in der Geschichte von Viagra. Da haben wir einen schönen Beitrag aufgeschaltet bei uns auf srf1.ch beim Treffpunkt.
Full-blown silence in an empty room. A former bride and a former groom. A folding table and a folding chair. A folded hand of poker there. All new directions must go everywhere. Big round people in a cool little square. Or you can't cut it with a boat or a plane. Man, it's gonna take a new train. You'll be leaving on a new train. Far away from this world of pain. And when you look out your window, you'll see your home, your baby, and your family. No melted ice cubes in a paper cup. Hell, you'll be happy, you'll be all shook up. The friends that greet you will be simple and plain when you step down from that new train. Mistakes most every day. The half a pound of chopped ground round is still a burger when it goes downtown. No faded photographs of yesterday are in the books that I read these days. To fly away from that memory town, you must keep both your feet on the ground. Cause you'll be leaving on a new train. Far away from this world of pain. And when you look out your window, you'll see your home, your baby, and your family. No melted ice cubes in a paper cup. Hell, you'll be happy, you'll be all shook up. The friends that greet you will be simple and plain when you step down from that new train. I'll be leaving on a new train, far away from this world of pain. The friends that greet me will be simple and plain
when I step down from that new train, new train, new train.
Freitagvormittag mit SRF 1. Es wird Zeit für die nächsten Nachrichten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.